Johannes, so schnell wie möglich über den Jubigrad laufen. Ist das für dich noch Trailrunning?
Ja, 100%.
Kontrolliert gestorben. Ist egal, wie langsam oder schnell man läuft, der Lauf ist einfach brutal. Brutal geil.
So, I almost lost my lunch on the streets of Champagne-Lac.
Cola rein bis zum Anschlag und einfach weitermachen.
Man denkt sich das zwischendurch. Denkt man sich, wenn ich ankomme, dann falle ich einfach um und schlafe erstmal oder so.
Can you pound a coke?
No, I ate too much at the last aid station.
What?
When I took over the lead so early, I just thought it's not good.
And pretty much all my training was just steep up, steep down.
He's setting the crowd on fire, ladies and gentlemen, Kilian Jordan!
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Trailfunk-Folge. Mein Name ist Benny Bublak und mein heutiger Gast ist Johannes Wingenfeld. Johannes hat vor knapp 2 Wochen eine neue Fast-Non-Time über die Jubiläumsgrad-Route aufgestellt. Und ja, was für eine neue Zeit. Ich denke, ich kann das ganz gut beurteilen, was diese 4 Stunden 47 bedeuten. Da mein Kumpel Johannes Stümpfle und ich die vorherige Bestzeit gehalten haben, das war im vergangenen Jahr, hat der ein oder andere vielleicht mitbekommen. Ja, unsere Zeit sage ich jetzt nicht, das wäre mir unangenehm. Auf jeden Fall war das in meinem Kopf schon lange fixiert, wenn mal jemand die Zeit schlägt, unsere Zeit, dass ich mit demjenigen auf jeden Fall einen Podcast aufnehme. Ich habe schon erwartet, dass es diesen Sommer passiert. Was mich aber ehrlicherweise doch etwas schockiert hat, ist, wie viel schneller Johannes war und wie viel schneller man diese Route eben noch machen kann. Und der Verantwortliche dafür sitzt jetzt mir gegenüber. Hi Johannes, grüß dich.
Ja, guten Tag Benni, vielen Dank für die Einladung. Ja, freue mich natürlich mega, hier zu sein.
Bevor wir jetzt näher eintauchen in, ja, man müsste fast sagen, diesen Morgen deines Laufs, viel länger war es ja nicht, müssen wir doch nochmal über dieses Unterfangen selbst reden. Ich habe dich ja in der Eingangsfrage gefragt, ob es für dich noch Trailrunning ist. Und nun ist es ja erst vorgestern tatsächlich, ein 61-jähriger Jubigrad-Aspirant ist abgestürzt und tödlich verunglückt. Ich weiß gar nicht, ob du es mitbekommen hast, am Jubiläumsgrad. Das passiert tatsächlich fast jedes Jahr auf diesem Grad, auch natürlich, weil er viel begangen ist. Und wir bekommen auch immer wieder den Wunsch gespiegelt, wenn wir über diese Fastest Non-Time-Strecke sprechen, dass wir doch bitte ausreichend auf die Gefahren hinweisen. Deswegen würde ich das gleich natürlich gern am Anfang tun. Vielleicht kannst du nochmal in deinen Worten beschreiben, was man dort für ein Gelände vorfindet und warum man da halt eben wirklich wissen muss da oben, was man da tut.
Ja, also der Jubigrad an sich selbst ist ja dieser Verbindungsgrad der 7 Kilometer von der Zugspitzbergstation, also im Prinzip vom Zugspitzgipfel dann rüber verläuft bis zur Alpspitze, eigentlich bis zur Kriegskascharte und dann noch der Alpspitz-Ostgrad, den man da dann hochgeht oder hochläuft. Genau, und das Gelände, weswegen das ja auch dann oft als Tagestour ausgeschrieben wird oder halt eben für erfahrene Bergsteiger angepriesen wird, ist ja, dass man da eben sich halt, dass eben kein Klettersteig ist, sondern dass halt viele Passagen einfach ausgesetztes Gelände sind, viel Gehgelände, aber dass man halt auch eben doch hier und da die eine oder andere Kletterstelle hat. Ich glaube, bis zum 3 minus oder sowas, gell?
Ja, ich glaube, beim einen Stelle sagen sie 3 minus, ja.
Genau, und da ist man halt dann doch hier.
3 minus, ist nochmal zur Erklärung, Entschuldigung, ist die eine Kletterskala von der UIAA ausgeschriebene Kletterskala. Da gibt es mehrere Skalen, aber das ist so, ja, der 3. Schwierigkeitsgrad ist vielleicht gerade noch das, was versiertere Kletterer ohne Seil machen.
Genau, ja, also ja, würde schon sagen, ja. Also man hat dann schon ausgesetzt Geländer, man muss dann schon Hand und Fuß anpacken und ja, größtenteils ist der Grad halt schon dann viel 2er-Gelände, würde ich sagen. Also diese 2er-Kletter-Schwierigkeit. Hier und da ist auch doch schon viel Stahlseil vorhanden. Aber man hat halt dann doch schon viele Passagen, wo man dann doch abklettern muss, hochklettern muss. Und ich denke einfach, aufgrund der Gesamtlänge und dann auch der Gesamtdauer und auch der Ausgesetztheit, die man halt da eigentlich mit jedem Schritt da vorfindet, brauchst dann schon die Erfahrung. Und ja, da gibt es halt doch vielleicht viele, die sich dann da auch vielleicht überschätzen oder dann dann doch da auch mehrere Tage unterwegs sind. Und deswegen, wie du auch meintest, ist dann doch schon häufig, dass da Unfälle vorkommen oder dass dann auch mal die Bergwacht da Einsätze fliegt. Aber das hast man halt in anderen Touren halt ebenfalls. Aber es ist halt der Jubelgrad halt in Deutschland, der ist ein bisschen so ein Magnet, der da auf Aufmerksamkeit.
Ja, ich glaube, man muss es immer auch ein bisschen, je nachdem, von welcher Seite man blickt, ne? Es ist halt, weil wir das jetzt machen als Trailrunner, aber es ist jetzt eigentlich keine Trailrunning-Route. Also es ist da oben, du hast manchmal gesagt, es gibt auch Gehgelände, aber es ist jetzt kein Laufgelände da oben, absolut nicht. Du bist selbst wahrscheinlich viele Sachen gelaufen, weil du natürlich sehr schnell unterwegs warst. Und sage ich mal, von einer anderen Perspektive für einen erfahrenen Alpinisten sind die Schwierigkeiten jetzt wahrscheinlich auch nicht so hoch. Da ist es eher die Kombination, dass dieser Grat halt sehr, sehr lang ist. Also das ist ja eigentlich auch das Interessante bei diesem Ding, dass dieser Grat so lang ist, dass es so eine Kombination aus Alpinfähigkeiten und Ausdauer ist. Würdest du mir dazu stimmen?
Ja, 100%. Aber wie du halt meinst, das ist so ein bisschen ja auch entscheidend von dem Blickwinkel. Also ich denke, kann schon so ein bisschen beide Seiten nachvollziehen, weil ich ja auch ursprünglich
dazu
so ein bisschen
kommen wir gleich noch.
aus dem Bergsteigen oder auch aus dem Wandern so ein bisschen auch ans Trailrunning ja rankam. Mhm. Und dementsprechend kann ich so ein bisschen die beiden Seiten vorziehen. Natürlich, wenn man jetzt vom Laufsport kommt und dann in den Trailrunning einsteigt, dann ist das ein anderes Gelände, als wenn ich vom Klettern, vom Bergsteigen an sich, vom Berg gehen, Bergwandern mit dem Trailrunning anfange. Dann ist das habe ich auch einen anderen Blickwinkel dazu. Ja.
Genau, also wir kommen nachher später nochmal, stelle ich noch ein paar Fragen zur Sicherheit, wie welchen Zugang du da hast. Aber grundsätzlich ist es, glaube ich, mal wichtig zu sagen, ja klar, wenn man sich da oben bewegt, wenn man einen falschen Tritt macht, dann kann der halt tödlich enden und dessen sollte man sich, glaube ich, schon bewusst sein. Genau.
Ja, 100%, ja.
Genau, haben wir das, aber wir müssen jetzt auf jeden Fall, du hast es schon angeteasert, ein bisschen über dich sprechen. Und über deinen Werdegang. Sag mal kurz, wie alt du bist, damit die Leute das einschätzen.
Ja, 25 Jahre.
25 Jahre. Bist du noch ein sehr junger Läufer? Und du hattest gerade schon gesagt, man hat es gesehen oder an deiner Zeit gesehen, du bewegst dich sehr, sehr schnell in anspruchsvollem Gelände und hast wahrscheinlich mehr Alpinsport betrieben vorm Laufen. Erzähl mal kurz, wo bist du aufgewachsen und wie bist du erstmalig überhaupt mit Sport in Kontakt gekommen und mit welchem?
Ja, also ursprünglich komme ich aus Schwarmheim. Das ist ein kleines rheinhessisches Dorf in Rheinland-Pfalz, 20 Kilometer vielleicht ungefähr von Mainz entfernt, der Landeshauptstadt. Und ganz klassisch habe ich angefangen mit Fußballtraining bei den Wabinis. Dann bin ich F-Jugendalter, würde ich sagen, habe ich auch mit dem Tischtennis spielen angefangen. Das dann immer mehr, also ein bisschen leistungssportlich betrieben, bis ich dann einfach gemerkt habe, dass mit 16 so in der Zeit das. Und dann auch das, wo ich dann so ein Jahr Tischtennis-Leistungssport auch betrieben habe, dass mir das irgendwie nicht so taugt, so 5 Tage die Woche in der Halle trainieren. Dann Tischtennis ist ja eher so ein Sport, wo viel so über Automatismen läuft, wo man auch einfach viele Übungen spielen muss, um dann auch einfach sich da steigern zu müssen. Und da hat
viele Wiederholungen der gleichen Bewegung.
Ja, und dann halt das die ganze Zeit in der Halle stehen. Also ich spiele immer noch Tischtennis, ich mache es auch immer noch gern, aber das ist halt einfach, haben wir irgendwie so gemerkt, dann auch mit dem Erwachsenenalter, mit dem Erwachsenenwerden, dass es einfach nicht so, das ist nicht so, was ich halt langfristig machen will. Und dadurch, dass ich mit der Familie früher, also schon seitdem ich eigentlich auf Beinen stehe, der in die Wanderurlaube gefahren sind, Schweiz, Italien, hatte ich da ein bisschen diesen Bergbezug schon und es hat mir schon immer so ein bisschen Spaß gemacht. Und dementsprechend habe ich gesagt, komm, dann guckst du mal im Alpenverein in Mainz vorbei. Und da hat es dann so ein bisschen angefangen halt mit dem Klettern, dann lernt man da auch die Leute kennen und kommt dann auch unterwegs. Und
Das heißt, du hast dann über den Alpverein so ein bisschen angefangen, in alpinen Bergsport einzusteigen, bist dann in der Halle geklettert und hast mit denen Ausflüge gemacht oder wie kann ich mir das vorstellen?
Genau, da habe ich dann so angefangen, vor allem mit dem Klettern und nebenbei halt auch schon immer so das Laufen, da habe ich schon immer gemerkt, dass ich da nicht ein Talent für habe, aber dass ich da gar nicht ganz gut drin bin. Und
ja, ich glaube schon, kannst du schon sagen, offensichtlich ein Talent drin hast.
Ja, dass ich einfach da, dass ich da ganz gut und dass mir Spaß, vor allem Spaß macht, das ist ja gleich das Wichtigste. Und da hat man auch im Alpenfall natürlich so die Leute kennengelernt, die halt da jetzt nicht nur klettern gehen, sondern halt auch da so ein bisschen schneller unterwegs am Berg sind. Und der hier zu nennen zum Beispiel Felix Hierold, der jetzt auch lange Zeit bei Typix Endurance gearbeitet hat, kommt auch ursprünglich aus Mainz. Das ist eigentlich so mein größter Kletterbuddy gewesen, der mich da so ein bisschen rangeführt hat. Also da ist die Verbindung sehr eng und über den bin ich dann wirklich so, haben wir mit der Ausfahrt nach Oberstdorf gemacht, ins Allgäu. Mhm. Da kam das dann mehr auch mit dem Klettersport und dann auch irgendwann natürlich mit dem Trailrunning im Mittelrheintal. Das ist echt ganz cooles Trailrunning-Gebiet. War auch dann so 500 Höhenmeter schon am Stück machen. Also gerade mit den Weinbergen und dem Gelände schon sehr steil. Und ja, so bin ich dann auch immer mehr so in das Trailrunning reingekommen, weil ich dann auch gemerkt habe, ich möchte schon irgendwie was machen, das ist ja das Schöne am Bergsport, was halt vielseitig ist. Nicht nur das Klettern, sondern eben Klettern, Laufen und am liebsten machst du es dann schon irgendwie in Kombination halt, ja.
Okay, also du hast schon immer, es ist nicht so, dass du jetzt übelst viel geklettert bist und dann irgendwann den Laufsport entdeckt hast, du hast irgendwie schon alles immer so ein bisschen parallel gemacht.
Genau, ich habe immer ein bisschen parallel gemacht, anfangs ein bisschen mehr Klettern. Es ist halt so ein bisschen schwierig, wenn Klettern auf hohem Niveau, Laufen auf hohem Niveau, das sticht sich dann schon ein bisschen aus. Denn irgendwie, meistens war es dann immer, gab es so Phasen, da war ich dann ein bisschen besser im Klettern, habe weniger Laufsport gemacht, weniger Trailrunning. Okay. Und ja, jetzt die letzten Jahre bin ich dann doch deutlich mehr im Ausdauerbereich Laufsport unterwegs und halt weniger im Klettern, aber ich schaue schon, dass ich dazu komme, ja.
Aber wenn du sagst, hast du gleich Trailrunning gemacht oder wenn du jetzt in Mainz gewohnt hast, länger Zeit damals, aber da aufgewachsen bist, da ist ja jetzt auch hast du gesagt, man kann da Trailrunning machen, aber wahrscheinlich kann man auch gut flachlaufen oder ist es vielleicht nur ein bisschen einfacher. Hast du da auch, würdest du sagen, du bist nur Trailrunner oder hast du auch mal irgendwie so Straßenläufe ausprobiert?
Nee, überhaupt nicht. Also ich würde sagen, ich komme auf jeden Fall so vom normalen Laufen. Also,
okay.
Also Mainz, ich habe jetzt schon immer so ein bisschen in der Schulzeit, macht man dann am Gutenberg-Marathon da diese Staffel damit. Und
so früh hast du schon.
Man kommt schon so ein bisschen in diese Spaßwettkämpfe, auch von der Schule rein oder hier und da. Und dann habe ich halt gemerkt, eben durch das in den Bergen sein früher, das mir dann doch ganz gut taugt. Ich glaube, damals habe ich im Urlaub 2015 meinen ersten Traillauf gemacht.
Okay.
Mit meiner Mutter noch zusammen. Da waren wir in Zermattenurlaub und
Wettkampf oder nur normal?
Nee, Wettkampf. Mit meiner Mutter damals. Das war so just for fun. Da haben wir gesagt, komm, melden wir uns mal an. Ich glaube, Matterhorn Ultrax, das ist, glaube ich, sogar jetzt dieses Wochenende.
Ja, also, genau. Dieses Wochenende, ja.
Diesen Active 15 Kilometer Lauf
cool.
In der Höhenmeter, genau. Da haben wir uns damals so ein bisschen aus Spaß angemeldet. Und komm, probieren wir mal aus. Und
2015 ist schon lange her. Wie alt warst du?
15.
15, ah, ist tatsächlich, stimmt, ja.
Ja, aber das ist ja, also dann, das ist kann man nicht von Regelmäßigkeit sprechen, aber das ist so das erste Mal, wo ich wirklich sagen würde, dass ich das Trailrunning auf Wettkampfebene gesehen habe, entdeckt habe. Davor wusste ich gar nicht, also in den Urlauben ist immer so gewesen, früher als Kinder, dass ich irgendwie, wir werden halt wandern, dann läuft man ja so ein bisschen vor, ich weiß nicht, vielleicht kennst du das auch von deinen Kids, die laufen dann ein bisschen vor, warten dann wieder und dann, wenn es dann wieder irgendwo runtergeht, dann läuft man so ein bisschen spielerisch runter, rennt die ersten 200 Meter vor, warte dann wieder 10 Minuten, bis die Eltern hinterkommen. Und also das ist damals so, ich wusste gar nicht, dass es damals so dieses Trailrunning gibt, aber dass man als Kinder ist man immer so ein bisschen spielerisch unterwegs, gerade dann auf den Trails und das fand ich dann auch schon ganz cool, dann als ich dann das in Zermatt damals entdeckt habe mit dem Wettkampf.
Hast du automatisch Trailrunning gemacht quasi bei der Familie?
Irgendwie schon, also nicht automatisch, aber es ist jetzt auch kein reines Trailrunning, aber es ist schon so dieses, als Kinder kommt man schon irgendwie so ein bisschen mit diesen spielerischen Gedanken, was ja auch eigentlich so das Trailrunning auch so besonders macht. Ja.
Du hast mir erzählt, du warst gerade in der Schweiz und hast da ein paar alpine Klettertouren gemacht. Kannst du es da vielleicht nochmal mich oder unsere Zuhörer auch als naive Läufer jetzt nochmal mitnehmen, was du da genau gemacht hast, Kletterhochtouren, wie können wir uns das vorstellen?
Ich war jetzt die Woche in der Schweiz gewesen, mit meinem besten Kumpel, genau, und da waren wir jetzt am Salbert gewesen, das ist so einer der bekanntesten Granitkletterberge in der Schweiz,
habe ich schon mal gehört,
gesagt. Ja, das ist ja diese spitze Felsnadel, knapp unter 3000 Meter.
Mhm.
Der ist halt zeichnet dadurch aus, dass halt also diese drei Grate hochgehen. Also einmal der Westgrat, Ostgrat und Südgrat. Südgrat ist eher so der leichteste Grat. Den habe ich jetzt mit meinem Kumpel gemacht gehabt. Auch von Absicherung recht human. Also es geht da so ein bisschen in den sechsten Schwierigkeitsgrad hoch.
Aber also hier geht es dann in der Zweierseilschaft.
Genau, wir kletterst dann da mit diese messerscharfen Türme.
Mhm.
Ich glaube, es waren jetzt 16, 17 Seillängen. Da muss zwischendurch mal abseilen. Genau. Aber Salbe zum Beispiel ist auch bekannt, ich weiß nicht, vor 2-3 Jahren, Dani Arnold, den sagt bestimmt auch.
Ja.
Der hat da diesen aus den Speed-Rekord aufgestellt.
Okay.
Weiß nicht, in wie vielen Stunden er keine Ahnung, in ein paar Stunden da in diese drei Grate hochgeklettert.
Drei Grate?
Ja.
Achso, ist er dann über alle drei Grad?
Er ist alle drei Grad hochgegangen, ja.
Also, und dann in den Normalweg immer wieder runter?
In den Normalweg, glaube ich, immer wieder runter, ja.
Ah, genau, ja.
Müsste es gewesen sein.
Ja, cool.
Und ich glaube, der längste Grad ist der Westgrad und für den ist eigentlich so 24 Stunden oder so oder 20 Stunden ausgeschrieben. Ja. Als reine Klettertour, ich glaube, 30 Seillängen oder so. Also, schon Wahnsinn, ja. Der ist ja noch ein Tick schwerer, ich glaube, 6 plus, 7 minus, irgendwie sowas in dem Bereich, ja.
Wie lange wart ihr dann unterwegs?
Wir sind vom Tal gestartet, nicht von der Hütte und 10 Stunden vom Tal, also wir sind da Göschenen, da unten das Auto geparkt und aufgestiegen zur Hütte, Einstieg, den Grat und dann wieder runter.
Also okay. Würdest du sagen, dass sowas auch, klar, man ist dann in deutlich niedrigen Intensitätsbereich unterwegs und macht ja auch ständig Pausen, weil man sichern muss, aber würdest du sagen, das ist auch so ein bisschen so ein gutes Ausdauertraining, weil es ja doch lang am Berg unterwegs? Hilft das beim Trailrunning so ein bisschen
Also, keine Ahnung, aber ich glaube schon, dass so ein bisschen meine Philosophie, wie ich halt trainiere, dass, also ich muss ehrlich sagen, auch wenn ich jetzt schon bei längeren Trailwettkämpfen mitgemacht habe, ich gehe selten über 2 Stunden laufen oder eigentlich mache fast keine Läufe über 20 Kilometer.
Ah, okay.
Also, das glaubt man vielleicht zumindest nicht, aber so 20 Kilometer ist eigentlich so, der Halbmarathon-Distanz ist so das Längste, was ich mal laufe im Training. Dann laufe ich auch mal gern morgens eine Stunde oder eineinhalb Stunden, dann abends nochmal eineinhalb Stunden. Das mache ich schon recht oft.
Okay.
Aber so dieses, also 30, 40 Kilometer rausgehen, da bin ich irgendwie nicht so der Typ für. Also, brauche ich schon so den Wettkampf oder da brauche ich schon irgendwie so einen Kollegen, der sagt, ey, das ist eine coole Runde, komm, die laufen wir mal oder das ist eine geile Bergtour, das machen wir mal, dann brenne ich dafür, aber ich brauche schon irgendwie so dieses Ziel, auch beim Training für die Einheit muss ich sehen, ah, das ist eine coole Strecke oder das bringt mir jetzt ja was. Und sonst mache ich halt tatsächlich schon viel, auch einfach längere Bergtouren. Das heißt, natürlich ist man da dann im untersten Bereich unterwegs, wie du schon meintest, aber ich glaube, das ist auch gar nicht so verkehrt. Also einfach auch mal viel, da baut man dann doch schon eine aerobe Basis irgendwo auf.
Ja. Ja. Ah, interessant. Und du bist ja zum Beispiel jetzt auch, ich glaube, den Chiemgau Ultra Trail hast du gewonnen. Du bist Dritter bei der deutschen Meisterschaft beim Ultra Trail Fränkische Schweiz geworden. Das sind ja alles keine kurzen Läufe. Da warst du ja jeweils 6 Stunden.
Genau.
Ja. Jeweils 6 Stunden unterwegs. Ja, cool. Anscheinend scheint es ja mit deinem System aber gut zu funktionieren. Aber du würdest sagen, du bist jetzt nicht so der Typ, wenn dir jetzt einer sagt, hey, heute steht halt 3 Stunden Longrun auf dem Plan und der einfachheitshalber machen wir das auf einer 5 Kilometer Laufrunde. Haken wir es halt ab. Das ist
ja, doch, also wenn jetzt jemand mir sagt, ey, komm, ich habe 30 Kilometer auf dem Plan, wir laufen jetzt auf der Tatanbahn, ja, warum nicht? Also unterhältst dich mit dem, ist dann eine coole Sache, aber es ist halt nicht so, dass ich jetzt irgendwie in meinem Plan, den ich so habe über die Woche, dann da hab so, ja, du musst jetzt 3 Stunden Longrun machen, 30 Kilometer laufen und das ist jetzt irgendwie nicht so drin. Also ich bin da schon irgendwie so jemand, mache mir schon Gedanken, was die Woche vielleicht so, was so ins Training passt, aber wenn dann jemand sagt, komm, wir gehen jetzt irgendwo, machen eine Bergtour, gehen hoch, dann hat es immer bei mir Vorrang. Also es ist einfach, das ist einfach das Erlebnis größer und am Ende des Tages ist man dann vielleicht 3 Stunden unterwegs, dann 5 Stunden und hat aber trotzdem einfach einen coolen Tag gehabt und
Du bist bei der Bundeswehr und hast bei der Bundeswehr auch Sport studiert. Also ja, kennst dich wahrscheinlich mit Trainingslehre gut aus, hast auch mal ein Praktikum bei Two Peaks Endurance gemacht. Also das heißt, du hast keinen Trainer und machst das Training für dich selber? Oder wie läuft
genau,
das?
Genau, also ich mache mein Training selbst so, bereite mich auf die Wettkämpfe halt selbst vor. Ja.
Machst du dann selber so einen Plan oder machst du das eher so spontan, je nachdem, wie du dich fühlst oder was, ja, je nachdem, welche Klettertouren anstehen und so?
Nö, also ich würde schon sagen, ich habe schon so einen groben Plan. Also ich mache mir schon Gedanken so übers Jahr rüber, was macht Sinn zu trainieren, was macht Sinn im Winter zu trainieren, im Frühjahr, was macht Sinn im Vorbereitungstraining. Also konkret für die Läufe bereite ich mich dann wirklich mal so 4-5 Wochen vor, wo ich dann wirklich auch spezifisch dafür trainiere. Und da glaube ich schon, dass auch, dass das schon was bringt, wenn man da sich wirklich auch spezialisiert auf die Läufe und dann naja nicht irgendwie dann nochmal hier die Bergintervalle macht, sondern beim UTFS genauso. Da habe ich dann schon geschaut, dass ich da einfach viel Up-Down laufe, auch wenn ich da vielleicht
nicht so lange Anstiege
habe,
sondern kürzere.
Einfach da jetzt nicht die Bedingungen dafür hatte, das so richtig zu trainieren, aber dann muss da irgendwie so ein bisschen ehrlich zu sich auch selbst sein, finde ich immer so. Ja. Gerade dann auch in den letzten Wochen vor dem Wettkampf. Und wenn dann der Anstieg im Wettkampf 1700 ist, dann muss ich, also das ist meine Meinung nach, dann muss ich halt auch im Training davor halt auch mal irgendwie die Strecke gelaufen sein oder auch irgendwie ansatzweise es gelaufen sein. Das bringt mir nicht, wenn ich dann 4x300 im Höhenmeter trainiere.
Ja.
Also.
Okay.
Das ist so meine Philosophie. Und ja, ansonsten, was halt Training angeht, das ist so, was halt über die Jahre. Also ich trainiere jetzt auch schon ein bisschen länger und das nimmt man halt mit, gerade bei Tupics Endurance und so und auch im Studium, da kriegt man so ein bisschen die Basics und macht auch die Erfahrung, aber ich glaube, am besten lernt man immer selbst durch die Fehler, die man eigentlich im Training macht und dann,
was man ja auch selbst immer nur lernen kann, ist, wie der eigene Körper reagiert. Das ist ja bei jedem so anders und so individuell und das kann dir halt keiner von aus. Es gibt viele Sachen, die dir jemand von außen beibringen kann, das ist sicher immer super ein Trainer, aber was halt niemand von außen sagen kann, wie dein eigener Körper individuell auf gewisse Dinge reagiert, das sind alles Erfahrungs- und Sachen. Ne?
100%, ja. Also ich habe seit letztem Herbst, trainiere ich mehr als sonst. Und im Winter auch habe ich dann so ein bisschen, gerade weil ich da in Dresden dann war, für 4-5 Monate, recht viel Bahntraining gemacht und auch mehr so diese intensivere Einheiten, da habe ich auch voll gemerkt, das hat mein Körper dann doch auch nicht so gut vertragen. Gerade diese schnelleren Intervalleinheiten auf der Bahn, wo ich jetzt auf jeden Fall sagen würde, das mache ich den Winter jetzt nicht mehr. Also Bahntraining schon, aber also diese 2 Minuten 800 Meter Intervalle, 400 Meter oder auch dann am Anfang vom Winter vielleicht die 200 Meter Intervalle, da bin ich einfach so der Typ, mir liegt mehr dieses Tempotraining, Schwellentraining oder halt auch generell, um mehr umfangreicher zu trainieren, als halt diese schnellen, intensiven Einheiten. Ja.
Gut, da bin ich absolut bei dir. Dann kann ich ja jetzt meine Frage stellen, die ich vorhin schon stellen wollte. Also dieser Jubi-Grad Fasten on Time-Runde, wir können vielleicht die gleich nochmal ein bisschen beschreiben, was die so ausmacht. Das ist für dich so eine perfekte Kombination aus zwei Leidenschaften, Laufen, Bergsport.
Es ist eine geile Kombination, gerade definitiv aus eben dieses Bergeln, Klettern, Kraxeln, das ist eigentlich so schon so mit dem, was ich am liebsten mache.
Ja.
Auch wenn ich jetzt unterwegs bin in den Bergen, dann schaue ich schon auch, dass ich im Training öfters mir einfach so ein bisschen Touren aussuche, wo du halt vielleicht am Anfang was Flaches läufst, am Ende so ein bisschen flache Strecken hast, aber dann einfach einen Anstieg hast und dann vielleicht einen coolen Gipfel hast, ja, am Ende noch ein bisschen kraxeln musst im Gipfel.
Okay.
Das macht einfach mega Bock, also das ist das, wo ich Spaß dran habe. Und der Jubi vereint das natürlich, ja.
Wie lange hast du das schon im Kopf gehabt, die Runde zu machen? Wie bist du darauf gekommen?
Das ist eigentlich schwierig. Also den Jubi an sich, den hat man irgendwie schon so länger als Bergsteiger oder Berggeher oder als ambitionierter Kletterer vielleicht auch. Dann hat man den Jubi schon so ein bisschen länger im Kopf. Also ich denke, die Tour kenne ich jetzt schon bestimmt. Das habe ich seit 10 Jahren oder so, kenne ich die irgendwo auf dem Topo oder so. Aber irgendwie kam es nie so richtig dazu, dass ich dann die Tour so voll gegangen bin.
Du hast sie noch nie vorher gemacht gehabt?
Einmal habe ich sie dann gemacht.
Einmal.
Einen Monat vorher habe ich sie mit meinem besten Kumpel gemacht.
Ja,
okay. Aber da waren wir zum Beispiel knapp 13 Stunden oder so unterwegs. Also
ja.
13 Stunden haben wir für die Tour
gemacht. Habt ihr ganz gemütlich.
Gemütlich, ja, aber ja, also...
Also habt ihr komplett auch die Runde, die...
Runde,
um vielleicht mal zu beschreiben, man rennt von Greinau... Übers Höllental, über den Höllentalanstieg, über den Höllentalferner und den Klettersteig auf die Zugspitze, dann über den Grat, also die FKT ist nicht nur der Grat, sondern dann über den Grat zur Alpspitze und dann wieder runter über den Klettersteig zum Längenfelder und dann über den Jägersteig-Downhill wieder zurück nach Greinau. Das sind dann so 30 Kilometer mit 2900 Höhenmeter oder 29 Kilometer mit 3000 Höhenmeter, irgendwie so.
Ja, genau.
Dem Dreh. Genau. Ja, die ganze Runde habt ihr dann auch ohne Bahnunterstützung gemacht.
Die Runde haben wir so gemacht, ja.
Ja, cool.
Also im Anfang, Mitte Juli haben wir die Rundtour gemacht und da muss ich ehrlich sagen, war ich dann schon so ein bisschen, klar, also das erste Mal, wo ich mir gedacht habe, ja, das ist eigentlich ein cooles Projekt, das glaube ich, wo wir auch so ein bisschen da um UTFS nach dem Ziel drüber geredet haben.
Genau, da haben wir uns schon mal kurz drüber unterhalten, ja.
Und da dachte ich mir schon, ja, das ist schon eigentlich eine coole Sache. Ich glaube, sowas wird mir liegen oder sowas macht auf jeden Fall Bock.
Ja.
Und als ich dann die Tour gegangen bin, nach 13, 14 Stunden, muss ich schon sagen, war ich schon ein bisschen fertig. Gerade dann, wenn man dann eben oben auf diesem Grat dann doch 5 Stunden unterwegs ist, dann die Sonne da knallt da oben. Ja, dann muss ich sagen, war ich schon fertig. Dann hatte ich auch echt gehörigen Respekt. Und dann war ich mir auch noch nicht sicher, ob ich dann sage, ey, ich laufe die Tour nochmal. Also ich laufe die Tour wirklich. Also
auf Zeit.
Wir sind ja dann eigentlich im Prinzip eher so gewandert oder halt im klassischen Stil gemacht. Und da habe ich mir auch gedacht, weiß ich nicht, also ich war schon echt gehörig Respekt davor, vor der Zeit. Gerade eben nicht nur die Zeit über den Jubi, da dachte ich mir schon, ja, wenn man da vielleicht die Stellen weiß, dann kann man da schon flott in 2 Stunden oder so rübergehen. Das soll schon drin sein, aber halt erstmal diese 1700 Höhenmeter da auf Druck hoch und dann musst du halt immer noch fit sein und dann erstmal diese Zeit dann laufen über den Jubi.
Ja.
Und ja, dann diesen Downhill an der Allspitze, da ist auch echt nochmal, muss man konzentriert sein. Es kommt dann so ein bisschen alles zusammen. Also deswegen hat schon so ein bisschen gehörig Respekt vor der Zeit.
Ja. Also, als Läufer guckt man sich halt die Daten an, so 30 Kilometer mit 3000 Höhenmeter. Naja, gut, das ist halt so ein Trail.
Ja,
aber dann ist man halt 50 Stunden unterwegs. Also die Daten, die sagen halt nichts aus über die Runde. Nee.
Ja.
Okay, cool. Also hattest du diese einen Monat vorher dir mal angeschaut. Das hat wahrscheinlich stark geholfen, oder?
Ja, ich kann den Anstieg, den kannte ich schon. Den bin ich schon
Höhental,
ja, genau, Aufstieg. 1-2 Mal, glaube ich, gegangen.
Ja.
Aber den Grat halt, das hat mir, ja klar, das hat mega geholfen. Also einfach, da man kann sich dann doch schon hier und da ein bisschen versteigen oder weiß dann nicht, geht's ja da jetzt links um den Gratturm herum, rechts um den Gratturm herum. Das wusste ich jetzt auch nicht 100% genau, aber man heißt dann schon ungefähr die Linie, wo man dann weitergeht. Oder man hat schon mal einen Kopf, da gibt's ja diese drei Spitzen, über die man muss.
Genau.
Und dann weiß man jetzt schon mal, jetzt hat man ein Drittel, jetzt hat man ein Zweidrittel. Das ist ein bisschen das Schlimme am Jubi. Man sieht, es steht oben am Gipfelkreuz der Zugspitze, sieht die Allspitze und denkt, ja, das ist ja gar nicht so weit. Also, das ist ja, also, weil man nicht dieses ganze Up und Down da sieht, sondern man denkt sich halt, gut, das sind diese drei Spitzen, einmal hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter, bin ich an der Allspitze. Das kann ja gar nicht so. Im Topo steht irgendwie 7 bis 8 Stunden drin. Das kann ja gar nicht so lang sein, aber wenn man dann da so drin ist in diesem Gelände, dann geht's die ganze Zeit nur so hoch, runter und ja. Kommt nicht näher.
Es zieht sich auf jeden Fall, ja.
Hey Benny, wir müssen eine Ankündigung machen, oder?
Ja, stimmt. Chamonix und so. Ey, was sagst du eigentlich immer, wenn du gefragt wirst, wohin du in den Urlaub fährst?
Wie Urlaub? Das Wort kenne ich ja gar nicht.
Ja, eben. Ich sag dann immer, wir fahren in die französischen Berge zum Laufen. Wir werden noch laufen, oder?
Naja, ein bisschen vielleicht. Also, du darfst die Laufschuhe schon mitnehmen. Aber noch wichtiger, wir packen Mikros und Kamera ein. Warum? Wir versorgen euch eine ganze Woche lang mit UTMB-Content. An dieser Stelle schon mal ein Dankeschön an unseren Monatssponsor The North Face, der das alles möglich macht.
Ah, stimmt, da war ja was Ende August. Christian, update mich mal, was haben wir genau geplant?
Wir machen in der UTMB-Woche eine tägliche Podcast- und Videoshow mit spannenden Gästen. Und ich sag mal so, die deutschsprachige Trail-Elite wird bei uns zu Gast sein.
Stimmt, stimmt. Und wenn die Action dann richtig losgeht, sind wir natürlich auf der Strecke für euch unterwegs und versorgen euch aus erster Hand mit Race Insights, die ihr so natürlich im Livestream nicht finden werdet.
Wenn ihr das nicht verpassen wollt, und ich weiß, ihr wollt es nicht verpassen, solltet ihr schon jetzt Alles Laufbar auf YouTube und Instagram folgen und den Trailfunk abonnieren.
So sieht's aus. Vielen Dank nochmal an The North Face für die Unterstützung.
Wir sehen uns in Chamonix.
Bis dann. Sag mal kurz, wie du das angegangen bist. Bist du relativ spontan entschlossen? Wann bist du losgelaufen? Was hattest du dabei? Ja, wie war so ein bisschen wie hast du dich so aufgestellt vorher? Wie war dein Plan?
Ja, also ganz ursprünglich dachte ich mir, wenn ich mir jetzt die Tour anschaue mit meinem Kumpel, dass das halt Sinn macht, in die Woche danach die Tour dann, wenn ich dann denke, ich könnte die laufen oder einfach aber schauen, was da möglich ist, dass ich die eine Woche danach mache. Aber das hat sich dann nicht ausgegangen, weil das Wetter da schlecht war.
So habe ich es tatsächlich gemacht. Ich habe es mir eine Woche vorher auch die Runde gemütlich angeschaut und dann eine Woche später gemacht. Das war super, weil man halt
genau
auf dem Grad, muss ich jetzt rechts rum oder links rum.
Das hätte ich auf jeden Fall auch noch, ich hatte da in der Woche danach auch wirklich noch dieses Bild vor Augen, ja, da kommt das und dann muss ich da den Schritt da machen. Also das funktioniert schon ganz gut, aber das ging sich einfach vom Wetter nicht aus, weil da, glaube ich, geregnet hat am Wochenende. Und dann
das
hatte
war
ich,
Juli, da hat es den ganzen Monat geregnet.
Genau, und dann hatte ich Prüfung und dann war ich jetzt 2 Wochen im Urlaub mit der Freundin und dann kam ich dann an dem Tag zurück. Und dann dachte ich mir im Urlaub schon, du hast jetzt genau noch einen Tag Zeit, wo du in die Schweiz fährst, die Familie besuchen, Urlaub und da könntest du ja einen Stopp dann eigentlich da machen, wenn das Wetter passt. Ja. Und dann probierst du es halt einfach mal und schaust mal, was ist möglich, also was geht und wie fühlst du dich und wie läuft's und ja. Und so war das dann auch. Also bin ich dann da hingefahren zu Parkplatz Hammersbach. Mhm. War recht spät dort, hab dann da, glaube ich, noch 4 Stunden auf der Isomatte vorm Auto gepennt.
Okay, warst ganz allein?
War allein, ja.
Ja, cool.
Und dann davor natürlich schon auf der Fahrt Gedanken gemacht, ja, was nehme ich mit, wie viel Gels, wie viel trinken, wie mache ich das mit dem Trinken.
Ja.
Dann nochmal klar informiert, ist eh immer voll wichtig. Also ich habe mir da schon durchgelesen, auf der Webseite vom Höllental-Angerhütte. Da sieht man immer so, wie sind die Bedingungen am Jubigrad, wie sind die am Gletscher. Mhm. Und da stand halt, ja, dass man auf jeden Fall die Steigeisen braucht. Und den Monat davor war ich nur mit den Krödel unterwegs.
Ah ja.
Und dann dachte ich mir, wenn die schreiben,
wie war das mit den Krödel?
Krödel ging super damals noch, also Mitte Juli. Aber dann dachte ich mir, komm, wenn du es jetzt versuchst und dann ein bisschen schneller unterwegs bist, wären die Krödel nicht schlecht, aber da geht halt einfach die Sicherheit am Berg vorne. Da habe ich ja gesagt, ja, nee, du packst jetzt die Steigeisen ein. Einfach dumm, wenn du dann stehst und dann das nicht funktioniert, weil du die Krödel dabei hast. Oder dann bist du halt ein, zwei Minuten unterwegs, hast halt diesen Kilo mehr, aber dann hast du ja nicht die Arbeit umsonst gemacht.
Ja. Ja, lass mal kurz gleich, wenn wir da eh schon sind, mal kurz über diesen Höllentalferner quatschen. Weil das ist ja vielleicht auch so das meistbesprochene alpine Abschnitt in so den deutschen Bergen, irgendwie, wenn ich bei Facebook in den Gruppen immer sehe. Es gibt immer ständig Fotos vom Höllentalferner, wie die Bedingungen da sind. Vielleicht auch mal zu beschreiben, wie unterschiedlich das da sein kann, weil wir haben unseren FKT-Versuch ja vor einem Jahr gemacht und das war Mitte Juli, glaube ich.
Ja.
Und das war, aber vor einem Jahr hat es deutlich mehr geschneit, spät noch geschneit. Also der Winter war auch scheiße, wie immer jetzt die letzten Jahre, aber es hat noch spät geschneit im Mai oder
da
April. Da hat
es im April diesen großen Schneevergleich gehabt.
Ja, genau. Ja. Also es war noch viel Schnee. Und wir sind tatsächlich, wir hatten die Krödel im Rucksack, wir hatten sie mit. Steigeisen wussten wir, das brauchen wir nicht. Aber wir mussten sie gar nicht anziehen. Es war Stapf.
Wahnsinn, okay.
Es war Stapfschnee und es gab Mitte Juli keine Randluft.
Ach echt, okay.
Wir sind einfach vom Schnee in den Kletterstall gestiegen. Es gab keine Randluft. Von daher haben wir sie eigentlich im Rucksack gelassen. Vielleicht kannst du ja mal beschreiben, wie es bei dir war. Jetzt kommt wahrscheinlich nur zwei Wochen später oder zwei, drei Wochen später, Jahr später.
Komplett das Gegenteil. Und als ich die Tour, die du einen Monat vorher schon mit meinem Kollegen gemacht habe, kam im Abstieg schon jemand runter, der da diesen Gletscher abgerutscht ist und da auch schon irgendwie jetzt nichts Tragisches, aber als er das Bein ein bisschen offen hatte.
Mhm. Das ist halt scheiße, weil da liegen überall Steine drauf.
Genau, da liegen überall die Steine drauf. Aber deswegen ging es eigentlich mit den Krödel ganz gut. Und dann hat es aber diese Schlechtwetterphase gehabt, wo es halt mega viel geregnet hat.
Ja.
Und dann hast du halt da oben halt voll dieses Blankeis und der Gletscher war halt komplett blank. Also die Randkluft, die waren eigentlich in Ordnung. Da konnte man problemlos da drüber, aber also der Gletscher war total blank. Also ich glaube, es wäre mit Krödel schon gegangen, wenn du sicher unterwegs bist. Habe auch jetzt gelesen gehabt, dass zwei, drei Tage später da Philipp Reiter, kennt man auch, unterwegs war, dass die das auch mit Krödel gemacht haben. Aber man muss halt wissen, was man tut und da auch halt sicher unterwegs sein. Und ich hatte jetzt die Bilder nicht gesehen. Ich hatte halt nur einfach die Meldung gesehen, dass Steigeisen notwendig sind und auch eben Meldung gesehen, dass da wieder Leute irgendwie da abgerutscht sind, weil sie halt das unterschätzt haben und da war für mich klar, du gehst da mit Steigeisen drüber.
Ja. Das ist halt eine so eine Steilstufe.
Genau, ja.
Am Anfang ist eher flach.
Flach, so rüber und dann gehst du einmal steil, so wie so ein U eigentlich läuft man da so zum Anstieg, ja.
Okay, also hast du die Steigeisen dann schnell angezogen vom Gletscher und an der Randluft dann einfach wieder in den Rucksack gesteckt.
Ja, also ich schnell angezogen, das wäre ich froh, wenn es geklappt hat. Ich habe es natürlich vorbereitet im Rucksack, die Steigeisen sind so eingestellt, dass die auf die Trailschuhe passen, also mit Körbchen, dann passen die eigentlich auf alle Trailschuhe ganz gut drauf.
Genau.
Dann stand ich halt im Gletscher da, hab den Rucksack angezogen, wollte die rausholen, dann haben sich die Haken da, die Zacken da irgendwie verkantet, da hätte ich fast einen Anfall bekommen, weil man weiß ja schon, jetzt bin ich ganz gut unterwegs, also es läuft irgendwie ganz gut, man fühlt sich die erste Stunde ganz gut bis zum Gletscher. Und dann steht man da halt und eiert da zwei Minuten rum, weil die sich da verhangen haben.
Ja.
Ja, aber Gott sei Dank hat sich das dann gelöst. Und auch beim Einpacken ging es dann auch recht flott. Aber ja, wie du halt sagst, Also Steigeisen aus, angezogen, so vorbereitet. Das kann man sich ja schon wohl vorbereiten, dass man eigentlich nur noch den Riemen da festziehen muss.
Ja.
Und da nicht noch rumfädeln muss und beim Ausziehen genauso, ja.
Klar, da verliert man vielleicht ein bisschen Zeit. Aber eigentlich überlege ich mir, wenn man die Steigeisen anhat und das ein blanker Gletscher ist, kann man ja eigentlich ziemlich gut gehen, als wenn man ständig in Schnee stapft, wo man immer wieder ein bisschen zurückrutscht, da braucht man ein bisschen mehr Kraft, ne? Ja.
Also 100%, also ich würde jetzt auch nicht unbedingt sagen, dass die einen Bedingungen besser sind als die anderen. Und mit Steigern bist du 100, also sicherlich ist du am schnellsten unterwegs am Gletscher. Ja. Auch wenn es dann, wenn du da, glaube 10 Minuten oder so, bin ich dann drüber über den Gletscher.
Ja.
In 10 Minuten drüber ist, aber mit Steigern bist du definitiv am schnellsten unterwegs. Hast halt einfach nervig oben am Grat. Halt, wenn du dann im Downhill auch, du hast halt hinten dieses Kilo mit den Zacken, musst dann gucken, dass du da die so reinpackst.
Die nicht in den Rücken stechen.
Das ist halt nervig, ja.
Ja.
Das ist halt nervig, ja. Aber ansonsten, klar, Steiger sind meiner Meinung nach Vorteil, ja.
Ja, cool. Und dann kommt ja das ist, sage ich mal, ein leichter Klettersteig, der dann direkt von der Randspalte vom Gletscher anfängt bis zum Zuspitzgipfel eigentlich geht. Der Einstieg ist eigentlich das Schwierigste an dem Klettersteig. Und ansonsten kann man den, glaube ich, klar, man kann sich in sich ein Klettersteigset mitnehmen, aber man kann das auch gut ohne machen, wenn man sicher gut in sich im Gelände bewegen kann. Was würdest du sagen, wie kommt man da am schnellsten hoch? Was brauchst du da für Fähigkeiten? Ist es dann schon, dass man Kraft und Ausdauer braucht, oder muss man da auch gut gucken, wo man hintritt?
Ich denke definitiv, weil da, was du sagst, ja, also ja, Ausdauerkomponente, ja, die braucht man eh für diese Touren. Also ja. Da brauchst du eh, dass der, wie ich ja schon angesprochen, wenn man die normal geht, ist man da schon den ganzen Tag unterwegs. Aber also für mich persönlich ist das Wichtigste in dem Gelände einfach, dass ich mich sicher fühle, also dass ich mich 100% einfach auf das konzentrieren kann. Also dass ich jetzt, wie du sagst, dieser Einstieg am Klettersteig, da gehst du, glaube ich, so 50, 70 Höhenmeter einfach straight da diese Leiter, Stufen hoch. Mhm. Bis du dann so rechts rausqueren kannst und dann eher dieses einfache Gelände kommt.
Genau.
Und dann, dass du da einfach schnell zügig vorgehst, dann meiner Meinung nach, dass du dann nicht nachdenken, oh, da runtergucken und siehst dann, oh, der Gletscher ist ja 200 Höhenmeter unter mir. Wenn ich jetzt irgendwie wegrutsche, dann bin ich blatt, so nach dem Motto, sondern da hilft mir halt total einfach sicher zu sein. Also zu wissen, ich mache das eh oft, ich mache das im Training, ich bin da 1000 Mal, ich bin die Tour schon gegangen jetzt im Monat davor. Ich weiß, ich bin da trittsicher, ich weiß, was ich mache, und dann denke ich in dem Moment darüber auch nicht mehr nach, sondern bin da halt so voll im Fokus und konzentriere mich halt einfach Step by Step und weiß, jetzt kommt das Nächste, dann geht es nach rechts, dann kommt das Seil da hoch, und ja, und dann ist das Wichtigste für mich so, diesen Rhythmus zu haben, weißt du, dass man da nicht zu schnell, nicht zu langsam, sondern da einfach genau das richtige Tempo zu haben, dass man immer so in diesem, ja, schon fast wie Flow bleibt. Ja. Also ich weiß nicht, wie es bei dir damals war, wie du so das empfunden hast, aber...
Ja, ich wollte eigentlich erst später, wenn wir beim Grat sind, darüber ein bisschen quatschen, aber können wir ja gleich gerne auch jetzt machen. Ich finde es genau richtig, wie du hast es voll gut beschrieben, was wichtig ist, wenn man muss so in diesem Fokus bleiben und nicht, das heißt, muss, ist immer schwer, das zu sagen, du musst, weil wenn man, sobald man sagt, du darfst nicht daran denken, dass du, oder nicht runtergucken, dann denkt man ja automatisch
dran. Das ist ja falsch, ja, genau.
Ja, aber so würde ich es auch beschreiben. Also ich habe jetzt nicht runtergeguckt und daran gedacht, ich könnte jetzt fallen. Oder das hat mich in dem Moment nicht beschäftigt, sondern ich habe mich nach oben geguckt und dann beschäftigt, wie komme ich jetzt hier gut hoch, und war mir auch relativ sicher, dass ich das Gelände beherrsche.
Genau.
Und ich glaube, sobald man irgendwie zu viel daran denkt, was jetzt passieren könnte, wie weit es jetzt da runter geht, ich könnte jetzt hier abstürzen, in dem Moment steigt doch die Unsicherheit.
Ja, und das ist meiner Meinung nach...
Obwohl das natürlich auch schwer ist, das jetzt schwer zu verhindern, ne?
Ja, aber das ist halt meiner Meinung nach genau das Wichtigste für solche Touren, ja. Also, dass du da einfach genau diese Komponente, die ist schon echt wichtig. Also, ich glaube, das kennt jeder so ein bisschen, wenn es nur vom Hallenklettern ist, man klettert so ein bisschen hoch, war noch nie in der Halle klettern oder generell noch nie klettern, und dann merkt man dann schon so, und guckt runter, 6-7 Meter bis zur Halle, man ist gesichert, aber trotzdem, jeder hat ja irgendwo so seine Schwelle, wo er halt das Angstgefühl hat, einsetzt, oder wo man einfach nicht sicher ist, weil man es ja nicht oft gemacht hat, und das ist ja eigentlich auch so genau das, was dann einen dann auch irgendwie so hindert, erstens schnell unterwegs zu sein, aber auch sicher unterwegs zu sein. Und ich glaube, das ist generell das Wichtigste bei der Tour. Also, dass man, wenn man da drüber nachdenkt oder sich da unsicher ist, dieses Unsicherheitsgefühl hat, dann läuft das, glaube ich, nicht.
Ja, und ich finde auch so interessant, wie unterschiedlich bis bei mir selbst. Es ist ja nicht immer so, dass ich jedes Mal, wenn ich da rübergehe, ich mich sicher fühle oder dieses Gefühl habe, was ich gerade beschrieben habe, sondern ganz und gar nicht. Das war auch schon mal anders, dass ich da geguckt habe, boah, jetzt ist aber viel Luft unter mir, und dann fängt der Kopf gleich an zu arbeiten. Es ist komplett die gleiche Stelle, auch gute Bedingungen, aber Tag X habe ich überhaupt keine Probleme, und an einem anderen Tag ist es wieder super. Gerade, man merkt es ja auch vielleicht mal, ich habe es oft so am Anfang der Saison halt, wenn man noch nicht...
Genau.
Klar, wenn man öfter in der Halle klettern geht, ist vielleicht eher, aber wenn man dann das erste Mal anfängt, wieder im Sommer, dass da ein bisschen Luft unter einem ist, und wenn man das erste Mal wieder so eine alpinere Tour macht, man muss erst mal wieder sich dran gewöhnen, finde ich. Das geht auch schnell verloren, ne?
100%, aber das ist, ich meine, das ist auch gut, dass es verloren geht, weil das ist
richtig.
Das ist eigentlich auch schon so dieser Schutzmechanismus, und genau da ist ja das, worauf man ja hören sollte auch.
Die Angst ist ja wichtig.
Genau, 100%. Ja. Und klar, es ist vorteilhaft, das irgendwie kontrollieren zu können auch, aber man muss halt immer, dass ja dann dieser schmale Grat, wo man sich dann doch irgendwie überschätzt, der halt dann sagt, das geht schon, oder so, eben, ja, eben nicht. Also dann ist dann schon irgendwie umdrehen.
Genau.
Und das ist ja auch, weswegen ich da jetzt auch nicht groß rumgemacht habe mit diesem, laufe ich jetzt in FGT, laufe ich denn nicht oder so, sondern da will ich einfach auch so ein bisschen den Druck nehmen. Da fahre ich halt hin, sag, ich probiere es, ja, und wenn ich mich unsicher fühle, lausche bei, genau, der Zugspitze den Stoppsitz hier oder das Rheintal zurück, und dann war es halt heute nicht, weil ich mich einfach nicht sicher gefühlt habe oder so. Also das ist halt einfach wichtig. Also,
das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man auf sein, in dem Moment auf sein Gefühl hört, wenn man sagt, ich habe schon auch öfter bei Natur umgedreht, wo wir, ich mit einem Kumpel im Grat hochgeklettert bin und wir nicht so richtig, ja, es war ein einfacher Grat, aber zum, wenn ich so richtig was zum Sichern dabei hatte und ich gesagt habe, oh, heute fühle ich es nicht.
Ja,
wenn man einsteigt und gleich merkt, irgendwie fühle ich mich heute nicht sicher, klar, dann, das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass man darauf hört.
Ja, aber ja, das ist ja halt sowas, ich habe das auch schon vorher irgendwann schon mal angesprochen gehabt, aber das ist so, was man im Alpinklettern auch so ein bisschen lernt halt. Also jetzt,
okay,
nicht im Reimklettern mit Haken, sondern wenn du halt eben so clean unterwegs bist, dann legst du deine Sicherung selbst.
Ja.
Da baust du auch teilweise deine Stände
selbst.
Dann
willst du ja auch nicht fallen.
Dann willst du ja nicht fallen, aber dann ist ja immer das, da musst du ja, das ist halt so dieses Management-Ding. Also keine Ahnung, du kletterst ja dann auch 300, 400 Meter die Wand hoch, bist dann auch ein paar Seillängen unterwegs, ja, paar Stunden. Dann kommst du natürlich darauf an, wie viel Sicherung lege ich.
Ja.
So, dass ich mich sicher fühle, so dass ich schnell unterwegs bin, und das ist halt so dieses Management. Da merkt man auch immer voll, dass man tagesabhängig ist. Dann klettert man da los und denkt, boah, heute geht's gar nicht. Und dann legst du in einer Seillänge 10 Friends, Keile etc. Und am anderen Tag merkst du halt, ja doch, das fühlt sich gut an, und dann, aber es ist halt eben das, cool, Management. Also man kann, ja, wenn man
also trotzdem fällt, sagen,
dann fällt es auf 10 Metern Seil oder halt, ja, 15 Meter. Das ist halt so, also es ist auch nicht sehr angenehm, ja.
Ja, im Alpinen sagt man ja immer, Schnelligkeit ist Sicherheit.
100%, ja,
ja. Also wenn du in einer alpinen Tour weniger Sicherung legst, bist du halt viel schneller, ne? Ja, und aber du sagst dann auch, ey, wenn ich mich an Tipptechnik nicht fühle, dann lege ich lieber eine Sicherung mehr.
Ja, klar. Ja. 100%. Und das, aber da lernt man also ein bisschen dieses, das Management, ja. Also, ja, und auch wie tagesabhängig das halt eben, ja, ist. Und wie du halt sagst, wenn ich davor schon 4, 5 Touren gemacht habe, dann fühle ich mich einfach in der nächsten Tour meistens einfach schon sicherer. Was aber nicht heißt, dass ich dann keine Sicherung lege, ja, sondern das ist ja eben genau das, dieser Mix aus. Ich fühle mich sicherer, muss aber trotzdem, weiß halt, was ich kann, was ich nicht kann, ja, und muss halt einfach genau wissen, wo meine Grenzen sind, ja.
Ja. Mich haben ja auch viele immer gefragt, ja, die vielleicht den Jubi auch schon mal gemacht haben, wie kann man da so schnell rüberlaufen? Hast du da nicht Angst? Das ist nicht viel zu hohes Risiko. Und ich habe da mal drüber nachgedacht und habe dann immer gedacht, ich bin mir gar nicht sicher, ob, weil ich es einmal schnell gemacht habe oder in dem Moment, wo ich es schnell gemacht habe, ob da das Risiko höher war. Also vom Gefühl her habe ich mich an dem Tag, wo wir das so schnell wie möglich gemacht haben, am sichersten gefühlt. Dann kannst du mir gleich sagen, ob du das bei dir ähnlich war. An anderen Tagen, wo ich den Jubi gemacht habe, wo ich so gesagt habe, ja, machen wir jetzt mal den, weiß ich nicht, ja, Jubi, klar, es ist immer der Jubiläumsgrad, aber es war halt nicht dieser Fokus da, ne? Man sagt, heute machen wir mal einen Jubiläumsgrad, vielleicht mit der Bahn hochgefahren, ist eigentlich jetzt nicht so das Riesending jetzt, und dann hast du dann doch auf einmal, oh, hier ist ja doch schwierig. Genau, es war halt nicht dieser Fokus da, wo wir sagen, ey, heute wollen wir da schnell rüberrennen, wir sind fokussiert, wir haben uns vorbereitet, wir haben vielleicht auch 2 Tage mal Ruhe gegeben und fühlen uns an dem Tag gut. Und ich habe mich an dem Tag eigentlich so sicher gefühlt auf dem Jubiläumsgrad, wie, ich glaube, ich bin 3, 4 Mal gegangen, ich weiß gar nicht mehr genau, wie die anderen Begehungen, wo ich viel langsamer unterwegs war. Wie geht's dir damit?
Ja, also definitiv, also generell stimme ich da auf jeden Fall zu, was das angeht, weil das habe ich aber gemerkt, dass ich dann das erste Mal mit dem Kumpel drüber gegangen bin, wo ich ja eben schon meinte, ja, das ist dann schon, es zieht sich, es ist schon irgendwie lang, ja, und 100%. Also wenn schneller unterwegs ist, hat man halt diesen Fokus, das ist auch, also bei mir vor allem auch, wenn ich jetzt irgendwie normal im Training bin, Trailrunning bin, also im Downhill, gerade bei diesen gemütlichen Einheiten, da verliere ich so oft im Downhill so diesen Fokus,
genau,
in den Schritten, da passiert es mir tatsächlich echt oft, dass ich dann irgendwie auch diese Stolper oder Dings.
Ne, jeder Trailrunner kennt's, läuft den schwierigsten Trail runter, dann kommt die Forststraße und vom Kopf lässt er los und dann fällt er hin, weil er, ja, seine, genau, eigenen Füße stolpert.
Ja, ja. Aber ja, ich bin da oft jemand, der dann so in den Gedanken versinkt. Und deswegen,
ja,
wenn ich Trails schnell laufe, richtig auf Zug, dann ist mir noch nie passiert.
Wenn der Fokus da ist, stürzt man nicht.
Das ist mir noch nie passiert, dass, ja, ich irgendwie gefallen bin. Aber wenn du dann läufst, dann denkst du nach, schon, was mach ich heute Abend? Oder,
genau,
ja, man kennt's ja. Und dann, das ist halt ähnlich beim Jubi auch. Also dadurch, dass man halt dann doch Züge unterwegs ist, diesen Fokus hat, weiß, wo man hintreten muss, etc., ja, dann da, das bringt schon enorm. Da fühlt man sich definitiv ja auch sicherer und ist meiner Meinung nach auch definitiv sicherer unterwegs, als wenn man halt eben an diesen Stellen ewig lang rumhängt. Da braucht man Kraft. Dann, wie ich auch schon angesprochen habe, dann ist man gerade, der Tag wird länger, man ist länger in der Sonne und man hat mehr Durst etc. Also,
ja,
das braucht alles mega Energie. Ja,
ja. Also du warst ja wahnsinnig schnell, jetzt sind wir schon die Zugspitze hochgestiegen, jetzt kommen wir mal zum Grat. Du warst ja abartig schnell auf dem Grat unterwegs. Also du bist eigentlich in anderthalb Stunden durchgerannt, wo die meisten ja 7 bis 9 Stunden brauchen. Und ja klar, du machst halt einfach viel weniger, erstens machst du weniger Schritte, du bist viel weniger Zeit in den exponierten Stellen. Also ich würde nie sagen, dass es eigentlich, dass man deswegen, wenn man so, das so schnell, klar, man ist ein bisschen, die schwierigen Stellen ist man einfach schneller unterwegs, aber ich bin mir gar nicht so sicher, ob das Risiko deswegen höher ist, ja. Aber beschreib vielleicht nochmal selber, wie du diesen Flow, du hast vorhin auch mal mit Flow, über Flow gesprochen, wie du diesen, auf diesem Grat, wie du dich da gefühlt hast, wie du da so, also für mich, wir waren jetzt auch nicht so langsam, glaube ich, aber es war nochmal deutlich schneller, warst du unterwegs, ja, wie hast du das gemacht?
Tja, ich habe schon in meinem Beitrag dazu geschrieben gehabt, dass ich mir das halt so ein bisschen eingeteilt habe. Eben genau aus dieser Erfahrung, die ich halt durch deine Zeiten und durch die Begehung davor gemacht habe, dass man halt zu der Zugspitze hoch mega gut Zeit gut machen kann, aber eben die Kraft für diesen Grat noch braucht.
Okay,
und eben die Konzentration für diesen Grat, ja. Und auch dem Körper auch dann oder dem auch irgendwie so diese Möglichkeit geben muss, dann auch, wenn sie es jetzt Flow nennen, aber halt einfach in den Zustand zu kommen, dass ich mich halt einfach da sicher und schnell darüber bewegen kann. Mhm. Und deswegen habe ich mir halt so ein bisschen das zeitlich eingeteilt, dass ich halt dann, ich bei der Zugspitze bin, so 2 Stunden 15 durch bin und dann halt in diesen nächsten, dann weiß ich ja gut, Gipfelkreuz berührt und jetzt bist du in den nächsten Abschnitten. Dann dadurch, wenn du die Tour kennst, dann weißt du ja, oder halt schon mal gegangen bist, dann weißt du, am Anfang kannst du es ganz gut laufen, zumindest bis zu diesem ersten Stück, wo du so diese 3 Minus, glaube ich, abklettern musst.
Genau, der Anfang des Grates geht leicht bergab, ja, und ist noch, ja, wenn man jetzt nicht zu viel Höhenangst hat, kann man das laufen. Ja.
Genau, das war für mich gut laufbar, das bin ich auch durchgelaufen bis zu dieser 3-Minus-Stelle. Und da geht es dann irgendwie so das erste Mal so ein bisschen so los, wo man dann merkt, okay, jetzt muss ich da abklettern. Und das ist auch so der ganze Grat, so, das ist immer irgendwie so, man hat so Step by Step und man weiß schon so, da muss ich jetzt vom Gas geben oder da machst du ihn ein bisschen langsamer, da weißt du, da ist der Griff da ist der Tritt da. Und auf der anderen Seite, ja, da kann ich jetzt wieder Gas geben, ja.
Ja.
Zum Beispiel bei diesen Stellen, wo du dann doch die Stahlseile hast, da kannst du dich einfach schneller fortbewegen, als wenn du eben da bei dieser 3-Minus, also ich glaube, da ist nichts, was man abklettern, nee, das kann man glaube ich abseilen eigentlich.
Kann man,
wenn man ein Seil dabei hat, genau. Und eben da.
Das ist so eine kleine Querung an.
Genau.
Das ist eigentlich nicht schwer, da sind Griffe und Tritte, aber es geht halt.
Ja, aber wenn man das runter, erste Mal nicht weiß, genau, wenn man die Tour das erste Mal geht, dann überlegt man schon so, wo ist jetzt was? Und,
ja,
und dann guckt man doch schon genau hin. Also das dann, aber wenn man halt dann doch weiß, da geht's jetzt und es ist eigentlich nicht so schwierig und ich weiß, wo ich hintreten muss und ich weiß, ich habe die Fähigkeiten dafür, dann geht's schon, ja.
Ja. Ja, cool. Und am Ende der Tour hat man tatsächlich mehr so Klettersteigpassagen, wo man dann Tritte hat und Seile und da ist es wahrscheinlich technisch nicht mehr so schwierig, aber es geht halt, ist halt dann doch, wird dann doch noch luftig, sage ich mal. Man geht so Leitern hoch, wo dann doch viel Luft unterm Hintern ist.
Ich glaube, die Volker heißt Volkerspitze. Ja. Dieser D-Stelle, ja, genau.
Ja.
Und die ist halt am Ende des Grates, ist auch wieder so ein Management-Ding.
Ja.
Das ist halt wissen, wenn ich jetzt am Zugspitze losläufe, dass dann die rein technisch gesehen die schwierigste Stelle halt erst nach einer Stunde kommt, halt je nachdem, wie lange ich brauche. Und da hilft mir nicht, wenn ich da ankomme und dann Krämpfe in den Armen habe oder sonst irgendwas. Und dann vor dieser Stelle stehe, mitten auf dem Grat und dann sage, boah, jetzt fühle ich mich nicht mehr gut.
Ja.
Das ist halt natürlich dann echt super optimal. Also genau darum geht es ja, dass du dann einfach genau das auch irgendwie so das Pacing einschätzen kannst.
Also du hast dir wahrscheinlich am Anstieg zur Zugspitze hast du eher noch Piano gemacht, hast du viel Kraft gespart.
Beim einen, ja, denk ja, schon. Ja, also gerade dann auch hinten raus ein bisschen über den Gletscher und so, ja.
Warst wahrscheinlich trotzdem nicht langsam. Die Ausdauer muss man auch erstmal haben, da in 2 Stunden auf die Zugspitze, 2 Stunden 20 auf die Zugspitze zu rennen und nicht voll im Arsch zu sein, ja. Das muss man auch erstmal können. Auf jeden Fall, ja, das ist wahrscheinlich auch die Fähigkeiten, die man halt, wenn man da die Runde schnell machen will, klar, gehört Ausdauer dazu, eben auch die alpinen Fähigkeiten, ja. Gab es eine Stelle irgendwie am Grat, wo du sagen würdest, die war für dich am herausforderndsten? Würdest du sagen, diese 3-Minus-Kletterstelle oder bist du da relativ im Flow rübergegangen?
Im Nachhinein muss ich sagen, ich habe jetzt nicht so eine Stelle gehabt, wo ich jetzt irgendwie Probleme hatte oder irgendwie, ja, ich hatte kurz
so
irgendwie
ein bisschen, sein, ne?
bisschen gestruggelt habe. Nee, eigentlich gar nicht. Also gar nicht. Und tatsächlich bin ich auch die Alpspitze runter, kam ich richtig Züge runter, wo ich dann noch den Monat davor mir dachte, boah, wie kann man denn da in 19 Minuten diesen scheiß Klettersteig, bist du...
Du warst dann 16, oder?
Ja, irgendwie so 16 Minuten, ja, am Ende des Tages. Aber das war auch für mich so eine Zeit, wo ich dachte, wie geht das denn? Wenn, ja, dann, gerade wenn du halt schon 10 Stunden am Grat unterwegs war, weil sie halt einen Monat davor waren, dann noch diesen Klettersteig runter, dann hast du da diese komischen Eisendinger, die nicht richtig gerade sind.
Hm.
Da ist auch schwierig dann da...
So nah beieinander,
ja,
sind
genau,
die viel zu
voll,
nah.
Viel
also
zu nah,
ist,
ja.
Das ist ein Klettersteig, der sehr, sehr gut ausgebaut ist. Ja, und wenn man da schnell runterrennen will, denkt man, warum haben die diese dicht gebaut.
Ja, voll.
Die sind dann mehr im Weg, als dass sie helfen.
Und tatsächlich habe ich mich dann aber, da sind wir wieder bei dem Punkt, da kommst du ja unten am Osterfelder Kopf da raus, bei dieser Bahn, dann geht es hier runter zur Hochalmbahn. Ja. Und da war dann so das erste Mal, wo ich mir dachte, boah, ja, jetzt bist du gut in der Zeit, jetzt musst du aber gucken, dass du weiter dran bleibst. Aber trotzdem denkst du halt dann schon so wieder so ein bisschen, man merkt die Beine vom Downhill und auch die Anstrengungen, dass ihr Körper lässt irgendwann nach, weil auch die Konzentration so ein bisschen weggeht. Und da habe ich mich dann tatsächlich auch einmal so ein bisschen, bin ich so ein bisschen gestolpert,
ja,
bei dieser Hochalmbahn runter, weil genau dann das wieder so angefangen hat, wo ich dann wieder so drüber nachgedacht habe, oh, jetzt ist es doch noch 35 Minuten
da
runter.
Ja, Fokus kurz weg.
Aber jetzt, ja, musst du Gas geben und dann denkst du aber wieder an irgendwas anderes und ja, dann ist halt der Fokus weg. Und das ist eigentlich ein einfaches Gelände, also.
Ja, klar.
Normaler Trail,
dann war das schwierige Gelände eigentlich.
Ja, vorbei, ja.
Eigentlich vorbei, ja. Hast du, wie viel Uhr bist du nochmal gestartet?
Kurz nach vier.
Also du warst ein bisschen schneller als wir, du warst wahrscheinlich zu einer ähnlichen Zeit am Grat. Kamen die Leute schon entgegen?
Am Grat?
Am Grat sicher noch nicht, aber da warst du wahrscheinlich komplett allein, oder hast keinen getroffen?
Ich habe auf der, das hat mich, was mich so überrascht, weil das war ja, weiß gar nicht, war ein Montag gewesen. Montag, genau. Und
aber das Wetter
so
war super,
viele, ne? Leute schon wieder unter. Also auch morgens schon habe ich sehr viel, einige überholt, auch 212er an der Höllentalangerhütte.
Ah, okay, auf dem Weg zur Zugspitze hoch?
Genau, da waren schon also bestimmt, ich würde ja 8 bis 10 Leute, ja, die da schon morgens unterwegs waren.
Aber du warst ja vor der ersten Bahn an der Zugspitze?
Genau, und trotzdem am Gipfel saßen schon 3, 4 Leute.
Ach, die haben da bivakiert wahrscheinlich.
Das weiß ich nicht, aber die saßen da am Gipfel, haben mich einfach ein bisschen komisch angeguckt, warum ich mit dem Gel zum Gipfel gerade halt das abgeklatscht habe und weg war. Also, das war ein bisschen strange, die Situation. Und es ist irgendwie auch irgendwie ganz wild angeguckt. Die siehst du ja schon vom Gipfel, wenn da jemand hochläuft. Und dann, die saßen halt gemütlich, haben den Sonnenaufgang geguckt. Ich kam 10 Minuten nach dem Sonnenaufgang oben am Gipfel an.
Hast geschnauft wie so?
Schon ein bisschen geschnauft, klar. Und die haben gedacht, naja, ich mache da jetzt Gipfelrast, aber bin halt dann da weitergegangen. Dann siehst, ja, vom Gipfel siehst du, stellen wir halt einfach nur vor, vom Gipfel siehst du ja dann, ja, noch, wie die,
ja,
Kraften. Und da habe ich dann auch schon gesehen, dass am Grat auch, weiß nicht, 2 Seilschaften oder 2 Leute unterwegs waren. Es waren schon Leute unterwegs, die müssen halt wahrscheinlich irgendwo, es wird ja recht oft dann doch irgendwo bivakiert an der Tour, entweder schon nach der Hütte irgendwo oder halt eben, wie du sagst, oben.
Ja.
Und in der Alpspitze waren am Gipfel schon 2 Leute und
okay.
Gott sei Dank, das ist, glaube ich, das ist so, wo ich mir am meisten Gedanken gemacht habe, der Abstieg von der Alpspitze.
Ja, das war eigentlich meine ursprüngliche Frage, ob du da gegen Verkehr hattest, weil das ist dann natürlich immer blöd, weil da kommt man schlecht vorbei.
Genau, das war Gott sei Dank, war ich halt dann eben so schon unterwegs, dass
die
ich den Gegenverkehr dann im letzten Viertel hatte, hatte ich dann ein paar Leute, die da hochkamen. Aber das ist halt, das ist richtig unglücklich, wenn man da erst um 9, 10 an der Alpspitze ist und dann da, gerade wo es am Anfang ein bisschen steil ist im Klettersteig, da kannst, musst du dann auch einfach das Tempo rausnehmen, weil du dann einfach dann die anderen Leute irgendwie gefährdest.
Ja.
Und dann, das ist schon, ja.
So, bei uns war es so, wir kamen tatsächlich an, als, ja, wann fährt die erste Bahn? Um 8 oder so. Als die ersten von der ersten Bahn vom Lengenfelder gerade in den Klettersteig eingestiegen sind, dann mussten wir einmal 2 oder 3 Minuten warten, weil die genau
diese Leitern,
unten kommen genau, 2, 3 Leitern.
Genau, ja.
Da mussten wir dann 2, 3 Minuten warten. Da haben wir noch kurz überlegt, ob ich da rechts dann ach komm, jetzt egal.
Nee, ja.
Und dann haben wir muss man halt kurz warten. Aber es waren genau die ersten auch unten im Klettersteig, bei dir wahrscheinlich ähnlich.
Ja.
Genau. Cool. Okay, dann waren bei dir deutlich weniger unterwegs. Wir haben tatsächlich vor einem Jahr am Grat niemanden getroffen gehabt.
Niemanden?
Nee, den ganzen Grat nicht.
Aber habt ihr es dann schon am Wochenende gemacht?
Oh, gute Frage. Nee, es war nicht am Wochenende.
Ja. Also das, auch jedem, der die Tour machen will, das ist halt auch einfach so ein, also ich denke, das kommt man dann schon irgendwann selbst drauf, aber das sind halt einfach so die Dinge halt eben, mit, wie du sagst, Alpspitze, da muss ich halt einfach früh genug da sein, und die Tour generell würde ich nicht am Wochenende machen. Also wir haben die das erste Mal auch den Monat davor am Wochenende gemacht, das ist Hölle los. Also wenn du dann später am Juju bist und dann runter zum Gletscher schaust, das ist halt eine Schlange, das ist eine Stau, und gibt ja auch immer wieder Berichte, dass da, glaube ich, 150 Leute teilweise hochgehen, wenn die Hütte voll sind, ich weiß nicht, wie viele dahin passen, auf der Hütte übernachten können, aber bestimmt auch so 80. Und dann die ganzen Leute, die vom Tal starten oder bivakieren, das ist halt schon Wahnsinn, was halt für ein Ansturm auf dieser Route ist.
Ja. Wir haben auch überlegt, damals, wir wollten sie erst, dass wir erst am Nachmittag starten. Das wäre, glaube ich, auch nicht schlecht, dass man dann am Abend, da sind, glaube ich, weniger dann unterwegs, dass man dann vielleicht 14 Uhr oder 15 Uhr losläuft und dann ist wahrscheinlich im Höllentalanstieg auch nicht mehr so viele unterwegs. Aber haben wir uns dann dagegen entschieden, weil es einfach zu heiß war.
Das war aber auch tatsächlich so ein Punkt, wo ich lange drüber nachgedacht habe. Ich war mir bis jetzt nicht sicher, wann ihr die Tour gemacht habt. Also ich habe
es irgendwie nicht bei Strava gesehen.
Ich glaube nicht, dass ich habe es irgendwie nicht kann gesehen. Sein, auf jeden Fall
kann
ich
das ja jetzt ausschalten bei Strava die Uhrzeit. Ja, kann sein.
Aber ich war mir nicht sicher, ob ihr die Tour morgens gemacht. Also für mich war dann irgendwie doch schon klar, du musst morgen machen, weil gerade am Anfang ist immer, ich finde es angenehm, wenn du halt die erste Stunde im Dunkeln läufst, geht die Zeit schnell vorbei und ist dann dann besser. Aber das mit dem Nachmittags habe ich mir auch gedacht, das könnte schon gehen, aber hast halt im Moment im Sommer viel zu heiß.
Also die Hitze und die macht dich langsam, genau.
Gerade halt mit dem Trinken auch, das ist so auch...
Ja, genau, Wasser ist...
Das darf man echt nicht unterschätzen. Also ich weiß nicht, wie viel ihr dabei hattet, ich hatte einen Liter dabei und habe an...
Das ist wenig. Ich hatte einen Liter dabei, aber der Johannes, mein Kumpel, der hatte mehr dabei, der hatte, glaube ich, 2 Liter dabei.
Ich habe halt einen Liter dabei und dann davon habe ich gesagt, ich rühre da die erste Stunde nichts an, trinke dann... Ich habe noch eine leere Softflasche dabei gehabt.
Mhm.
Dann habe ich dort aufgefüllt an dieser Stelle.
Unterm Gletscher?
Nicht ganz, wenn du dir das Brett rausläufst. Den ersten Klettersteigstück kommt dieses Brett raus und dann kommt
so eine Wasserfallwand, ne?
Genau, und da habe ich aufgefüllt, dann noch die Flasche voll gemacht und bin die bis zum Gletscher sozusagen leer getrunken. So hatte ich halt dann die ersten 2 Stunden, musste ich nicht zwingend auf das Trinken zurückgreifen, was ich halt dabei hatte.
Und dann kommt halt gar nichts mehr, ne? Bis zur Lengenfelder Bergstation, den ganzen Grat auch.
Dann kommt gar nichts, ne?
Man glaubt, man könnte bei der Zugspitze rüber.
Ja.
Aber dann würde man ja Zeit verlieren.
Hat die Zugspitze auch noch nicht offen?
Hat die auch noch nicht offen, genau. Ja, genau. Wasser ist noch so ein Ding. Ja, braucht man viel eigentlich, klar. Und wenn es dann noch heiß ist. Ja, und dann ging es den Downhill runter. Bist du wahrscheinlich auch runter. Wann hast du dann gemerkt, wow, das mit der Zeit sieht richtig gut aus? Hattest du irgendwie so Zwischenzeiten gesetzt oder?
Ja, genau. Also, wie gesagt, ich hatte so die Zeit zur Zugspitze wollte ich eigentlich so in unter 2 Stunden 15 machen. Das habe ich auch dann, glaube ich, das habe ich 2:14, also habe ich 2 Stunden 14 hochgebraucht.
Ja.
Bei euch wusste ich, war ich, glaube ich, 2:23 oben. Und das war so auch dieser Spielraum, den ich mir genommen habe. Du kommst zwischen 2:15 und halt 2:25 oben, dann weißt du, du bist gut in der Zeit.
Ja.
Und dann hast du auch genug Kraft für den Jubi. Und dann habe ich mir halt eben in diesen 3 Abschnitten eingeteilt gehabt. Den ersten Drittel, das wurde der dritte Drittel, wo ich dann dachte, du musst mal so gucken, dass du zwischen 1/2 Stunde und 45 Minuten, bis du diesen Drittel brauchst, dann weißt du, du bist gut in der Zeit. Und ich glaube, nachdem ich dann nach einer Stunde ich habe dann ungefähr eine Stunde gebraucht, ein bisschen kürzer, bis zu diesem Biwak-Schachtel.
Ja.
Und da wusste ich dann, dass die Zeit ist gut. Jetzt dranbleibst, jetzt kommt dann gleich die schwierige Stelle, da dich konzentrierst, weiter so genauso weitermachst, wie du bist, dann kann es eine gute Zeit werden.
Ja, cool. Wir haben ja jetzt schon, voll detailliert sind wir hier reingegangen. Wir sind hier maximal offen und transparent, also alle, die sich daran mal probieren wollen, für die ist es, glaube ich, wäre das eine gute Hilfe, obwohl es, glaube ich, schwierig wird, da nochmal einen draufzusetzen. Aber falls es da nochmal doch noch jemanden gibt, was meinst du, wo kann man noch Zeit rausholen? Wo kann man noch Zeit
rausholen? Am einfachsten im Appel.
Im Appel wahrscheinlich, ja.
Also einfach aufpassen. Ich sage auch zu mir selbst, ich bin jetzt nicht ein starker Appel. Also ich bin vielleicht im Hiken ganz gut.
Ja, das reicht bei dem Anstieg.
Ganz ausdauernd, aber im Appel kann man, ich glaube, die schnellste Zeit auf Strava liegt, glaube ich, auch bei 2:09 oder irgendwie sowas. Das auch, ich glaube schon, wenn ich das auf Anschlag laufen will, dann könnte ich wirklich die Zeit schon schaffen.
Ja.
Aber ich glaube auch ein starker Appelläufer läuft da auch in 2 Stunden.
Unter 2 Stunden.
Unter 2 Stunden mit Grad dann vielleicht 2 Stunden, so um die 2 Stunden. Da kannst du halt die Zeit gut machen. Aber das ist halt, das ist, wie ich ja sage, dieser Mix.
Also es bringt dir nichts, wenn du oben 2 Stunden bist und dann am Ende auf dem Grat 15 Minuten länger brauchst, unsicher bist und dann hast du ja Zeit auch wieder verloren. Ja.
Ich wollte gerade sagen, es gibt wahrscheinlich einige da draußen, die schneller auf die Zugspitze hochlaufen, als du es in dem Tag gelaufen bist. Da gibt's einige. Aber die müssen ja dann auch noch so schnell wie du über den Grat bist. Und da gibt's noch ganz wenige, die das auch noch schaffen.
Also ich glaube, man, wie gesagt, am einfachsten Zeit gut machen kann man im Uphill.
Ja.
Aber man verliert auch so mega viel Zeit in einem Gratstück und auch in einem Downhill. Das unterschätzt man auch. Das sind halt auch fast 2000 Höhenmeter, die man runterlaufen muss über diesen Klettersteig. Und generell ist, man weiß ja auch aus dem Trailrunning, wie schnell man aus einem, da läuft man vielleicht jemanden im Uphill 5 Minuten raus.
Ja.
Und dann kommt ein 1000 Höhenmeter Downhill und dann läuft er wieder plötzlich vor einem.
Und, absolut,
Also das ist Downhill ist generell nie zu unterschätzen, ne? Auch was die Zeiten angeht, ja. Und dafür braucht man halt auch einfach die Kraft. Also da muss man sich das mal schnell anteilen, dass man im Downhill dann auch weit noch drücken kann und eben da nicht rumstolpert, ja.
Ja, das fand ich auch, Kraft ist ganz wichtig, erstens im Downhill, aber ich habe dann auch gemerkt, zum Beispiel an dem Grat zur Alpspitze hoch, was ja wirklich kein super anspruchsvolles Gelände ist mehr, aber dann war es gar nicht so die Ausdauer, sondern einfach die Oberschenkelkraft, weil man so viel gestiegen ist und so viele große Stufen hochgestiegen ist, dass es dann echt in die Oberschenkel geht. Dass man dann echt viel Kraft braucht auch, ja.
Und ich muss sagen, weil wir davor schon nochmal geredet haben, wie ich mich die Tage danach gefühlt habe.
Ja.
Und ich hatte am schlimmsten Muskelkater tatsächlich in den Arm. Also für die Beine waren voll in Ordnung, auch vom Downhill jetzt nicht irgendwie so krassen Downhill-Muskelkater gehabt. Also ich habe schon ein bisschen gemerkt, dass du halt da Downhill gelaufen bist. Aber an sich, die Beine waren gut.
Ja.
Aber die Arme,
Hattest du Stöcke mit?
Ich habe Stöcke mit gehabt. Aber ich glaube halt einfach von diesen Stahlseilen dann.
Um Seil hochziehen.
Umso mehr du mit den Armen arbeitest, umso weniger machst du auch dann automatisch mit der Beinkraft, Oberschenkel. Ja. Spaß ja auch wieder was, aber das habe ich halt schon gemerkt, also da habe ich, das ist halt ungewohnt, man läuft ja dann doch nicht jeden Tag irgendwie so 10 Kilometer.
Zieht sich so schnell am Seil hoch.
Genau, das ist ungewohnte Bewegung, das war so das, was ich am meisten gemerkt habe, eigentlich die Tage danach.
Lustig. Ja. Der Johannes, es gibt einfach zu viele Johannes auf der Welt, also ich meine jetzt den Johannes, mit dem ich damals den Jubi gerade gemacht habe, der Johannes Stümpfle, und ich haben schon überlegt, ob es noch irgendwie so eine ähnliche FKT-Route gibt, so in unseren beiden breiten Graden, die auch so ein ähnliches Prestige so ein bisschen hat. Klar, da fällt einem sofort jetzt die Watzmann-Überschreitung ein. Ja, aber da ist jemand sehr Schnelles drüber gelaufen, nämlich der Anton Palzer. Da wird es irgendwie dünn, vor allem muss man da wirklich schnell laufen, im Sinne von laufen, flach. Ja, vielleicht hast du noch eine Idee oder hast du noch was im Kopf für die Zukunft?
Ja, also ich könnte mir vorstellen, sowas wie Mittenwalder Höhenweg ist eigentlich ganz cool.
Okay.
Also halt von der Distanz ein bisschen kürzer, auch von den technischen anspruchsvoll, also ich glaube, das ist ein A-B-Klettersteig.
Okay.
Auch kürzer, aber es ist einfach eine coole Runde, es ist also ein bisschen so Skyrunning-Charakter, 1800 Höhenmeter hat die, glaube ich, 19 Kilometer.
Mhm.
So was könnte ich mir vorstellen, noch zu machen. Ja, so gibt es, glaube ich, im Allgäu gibt es einen Heilbronner Weg, ist auch eine coole FKT-Runde.
Ja.
Ja, ich habe auf jeden Fall Bock. Also es macht mega Spaß und ich werde mir das auf jeden Fall offen halten, da nochmal irgendwie ein paar Runden zu machen, auf jeden Fall. Aber gerne auch jetzt hier, wo wir eh da sind, der Community und vielleicht der eine oder andere mithört, gerne auch C2. Also das ist, ich finde es halt mega geil und bin ich auch echt ein bisschen neidisch, dass du das halt damals hier mit dem Johannes machen konntest.
Ja.
Das habe ich ja schon vorher angesprochen, so auch das so ein bisschen meine Trainingsphilosophie ist. Also hat da irgendjemand Bock da und bringt die Fähigkeit mit, dann immer gern. Also dann hätte ich auch Bock, das auch mal irgendwie so Mittenwalder Höhenweg oder so C2 zu machen. Ja, ist einfach nochmal ein anderes Erlebnis, ja.
Also meldet euch bei Johannes, wenn ihr Bock habt. Und ein bisschen alpine Fähigkeiten mitbringt.
Ja, gerne.
Bist ja weil vom alpinen Klettern wahrscheinlich auch so gewöhnt, dass man immer mindestens zu zweit unterwegs
ist. Genau. Also außer man ist halt, macht eben ein bisschen diese Kraxel gerade Touren, aber ansonsten klar.
Ja. Cool, ja, danke dir, Johannes. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Ich finde, davon lebt so ein bisschen diese Fastest Known Time-Szene auch, dass man sich ja gegenseitig austauscht, seine Erfahrungen miteinander teilt. Ja, magst du am Ende noch was loswerden, was ich nicht gefragt habe oder was du noch gern allgemein oder auch im Zusammenhang mit dem Ubigrad FKT loswerden möchtest?
Puh. Also erstmal danke jetzt nochmal, dass ich da die Bühne bekommen habe von dir, dass ich da jetzt nochmal und auch generell, die du eben schon angesprochen hast, dass man sich da austauschen kann. Ich glaube, das ist so das, was diese FKTs auszeichnet und dann auch so am Leben hält. Und ansonsten, ja, also coole Strecke, geht die Strecke, wenn ihr die Fähigkeiten habt, probiert es aus. Wenn nicht, macht sie halt an einem Tag, geht sie gesichert.
Ja.
Ist einfach eine coole Strecke und macht einfach Bock. Und das ist ja das, was ich schon gesagt hatte, dass einfach, wie auch du meintest, in Deutschland halt wenig solche einzigartige und auch so vielleicht so ein bisschen atemberaubende Runden gibt,
ja,
wo man halt so viel Vielseitigkeit hat und das einfach schon ein cooles Erlebnis ist, ja. Und
ja.
Auch wenn jetzt irgendwie, wie du angesprochen hattest, da immer irgendwie so ein bisschen da auch so diese negativen Kommentare mitschwingen von,
ja,
von irgendwelchen Leuten, die da sagen, ja, wie kann man da drüber rennen oder das vielleicht auch so ein bisschen auf deiner Eingangsfrage abgezeichnet hat, ist das überhaupt Trailrunning?
Ja.
Muss ich sagen, muss am Ende jeder für sich selbst bewerten und am Ende des Tages soll jeder das machen, was er für richtig hält und wenn jemand da nicht dafür brennt oder da keinen Bock hat, dann soll er das halt lassen und nicht machen und am Ende einfach
ja,
das machen, worauf ich Bock habe. Also und das ist Bergsteigen, also ich mache das, worauf ich Lust habe und muss mit dem Risiko leben und
ja,
davon lebt das unterwegs sein und das Traillaufen und das,
ja,
Risiko ist immer überall, ja.
Gut, dass du mich darauf angesprochen hast, nochmal auf die Eingangsfrage, damit wollte ich auf jeden Fall nochmal darauf zurückkommen. Ist die Frage vielleicht auch einfach Quatsch, die ich am Eingang gestellt habe, ist das überhaupt noch Trailrunning? Weil für dich ist das überhaupt wichtig, ob das jetzt Trailrunning oder Bergsteigen ist? Ja, vielleicht verschwimmt es ja eh, oder?
Ja, das ist schon so, wie du es gerade so sagst, das ist schon so diese Frage, das zieht schon so ein bisschen darauf ab. Es ist schon, hat so, keine Ahnung, diesen Unterton, so dieses, was da halt so mitschwingt. Ja, es,
ja,
ist eigentlich vollkommen egal, also das ist, was ich sage,
ja,
Trailrunning ist für mich, ist es Trailrunning, weil Trailrunning halt für mich, das ist, was den Sport ausmacht, halt,
ja.
Trailrunning fängt an beim Forstlauf, beim Waldlauf über Forststraßen im Wald, in der Natur,
ja,
aber es gibt halt da irgendwie keine Grenzen, geht über ins Skyrunning für mich, das Trailrunning, und das ist auch das, was das Trailrunning ja auszeichnet, weswegen auch so viele Leute dann irgendwann sagen, sie kommen vom Straßenlauf,
mhm,
in den Trailrunning-Sport, aber grundsätzlich die Frage, ja, ist eigentlich unnötig, weil,
ja,
jeder soll das machen, worauf er Bock hat und
genau,
das müssen nicht andere bewerten oder beurteilen und
ja, das ist halt dann auch am Ende so super individuell. Für dich ist der Jubigrad halt auch noch Trailrunning, weil du halt, wenn du jetzt, wie hieß der Berg in der Schweiz, wo der Dani Arndt den Rekord hatte, wo du jetzt warst, ne?
Also Salbit, ja, genau.
Der Salbit, wenn du da jetzt den Grad gehst, das ist definitiv kein Trailrunning mehr für dich,
ja,
genau, aber für andere, die jetzt vielleicht Trailrunning eher, sag ich mal, an einfacheren Touren betreiben und das erste Mal in Jubigrad gehen, für die ist es sicherlich kein Trailrunning mehr.
Ja.
Genau, deswegen ist die Antwort ja für jeden eine andere vielleicht,
ja,
auch, ja,
ja.
Genau, wir haben die Frage halt auch oft gestellt, deswegen habe ich sie ja nicht weitergegeben, oder vorhin kam so ein Kommentar, ja, wir sollen doch bitte sagen, dass das kein Trailrunning mehr ist, in dem Zusammenhang, dass die Leute halt nicht denken, man kann da einfach rüberrennen, dass man halt schon betont, dass diese Route eine gewisse Gefahr mit sich bringt, aber ich glaube, das haben wir eingangs ausreichend getan.
Ja, 100%, aber das, ja, ist ja das am Ende des Tages, wo jeder selbst im Bergsteigen, im,
richtig,
Bergsport beurteilen muss, dass auch was den Bergsport am Ende des Tages auszeichnet,
ja,
die eigene Selbsteinschätzung und die Einschätzung der eigenen Fähigkeiten und Risikomanagement, ja.
Genau. Das, finde ich, hast du richtig gut hier rübergebracht, diesen Bereich Bergsport, dieses Risikomanagement, das ist vielleicht, dass man ja beim Laufen und Trailrunning jetzt nicht so unbedingt braucht, wenn man halt nicht so eine Touren macht. Und das war, glaube ich, ziemlich spannend für die meisten da draußen, da um mal so ein bisschen einzutauchen in diese Welt. Von daher, danke dir.
Ja, danke, cool, danke.
Wir gehen noch eine Runde laufen, oder?
Ja,
schauen wir noch.
Sehr gern. Schauen wir
kurze
noch.
Kurze Runde.
Ja.
Sehr gut. Und wir hören uns dann wieder schon nächsten Montag, und zwar aus Chamonix. Da freut ihr euch drauf. Bis dann. Ciao, ciao.
Ciao, danke.